Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Er ist also ein extrem freundlicher, kumpeliger Typ. Wir haben über Fußball geredet. Also überhaupt kein Stargehabe. Absolut normal, wirklich. Ja, mir hat das sehr gefallen. The first cut is the deepest. Baby, I know. The first cut is the deepest. When it comes to being lucky, she's cursed. When it comes to loving me. Diese Stimme gibt es nur einmal auf der ganzen Welt. Und zwar gehört sie Rod Stewart ganz unverkennbar. Hallo, wir sind's von Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Peter ist auch da, hallo.
Hi, okay.
Na, gleich wieder erkannt oder macht das gleich was mit dir, wenn du Rod Stewart hörst? Oder ist das
naja, irgendwie? Der ist ja, hat wirklich so eine einmalige Stimme. Das war ihm auch immer sehr bewusst. Er sagte selbst, es gibt ja niemanden, der so klingt wie ich. Es gibt ein paar schwarze Vorbilder, so Sam Cooke manchmal so ein bisschen, das war ja auch sein großes, großes Vorbild, aber ehrlich gesagt, so eine Reibeisen-Raspelstimme, die aber gleichzeitig so schöne Melodien singen kann, gibt's eigentlich nicht nochmal.
Das ist hier ein Podcast vom NDR. Ich bin Oke Bandixen aus der Kulturredaktion. Wir sprechen heute über Rod Stewart, der natürlich ein Phänomen ist, weil er erstmal ein sehr erfolgreicher Mann ist, ein großer Star ist. Das muss man sagen. Er hat, wenn er auf Tournee ist, immer volle Hallen, große volle Hallen immer noch. Er ist offenbar auch sehr wohlhabend geworden. Er ist ein Sänger, der ja aus einer Zeit kommt und ein bisschen festzustecken scheint in diesem Klischee des Stars von früher. Klatschspalten, hübsche Frauen, irgendwie sich rumtreiben, Party machen, oder ist es nicht so? Mir kommt das so vor.
Ja, das ist natürlich, er hat eine lange Karriere, die ja nun über 40 Jahre dauert, fast 50 und in der zweiten Hälfte dann so oder da fängt es irgendwann dann an, dass die Klatschspalten interessanter sind. Da taucht er mehr in diesen Magazinen auf als in Musikzeitschriften. Das ist schon richtig, aber hat immer noch gute Musik gemacht. Am Anfang hat er wirklich bedeutende Musik gemacht. Später, naja, er ist auch ein bequemer Mensch und musste sich um so viele andere Sachen kümmern. Da hat er sich um die Musik dann vielleicht nicht ganz so gekümmert. Dabei war er extrem fleißig. Ich meine, er hat jetzt 32 Alben aufgenommen, Studioalben. Und er hat zum Beispiel in Deutschland allein 130 Mal gespielt, ist aufgetreten. In Hamburg allein 13 Mal und dann dazu noch zweimal mit den Faces. Also das haben wenige Künstler von der Größe, von dem Renommee, dass sie so aktiv, so fleißig sind. Also ständig unterwegs, aber ja, so ist eben das Leben eines Stars und das hat er wirklich ausgekostet.
Ja, ich glaube, dafür steht er auch. Ne? Er steht natürlich auch für Spaß, er steht für Party. Wenn man in ein Konzert geht von ihm, dann erwartet man, glaube ich, nicht ja so eine innerliche Seelenlandschaft, die da ausgebreitet wird. Man erwartet einen wirklich bombigen, guten Abend, gute Stimmung, tolle Musikerinnen und Musiker und ja. Rod Stewart, das ist das ganze Paket,
ja.
Oder?
Ja, man erwartet keinen besinnlichen Abend, wo gewisse Botschaften ausgeteilt werden oder über große Politik oder die Armut in der Welt nachgedacht wird, aber das ist schon wahr. Er ist also ein vergnüglicher Künstler, der auch Vergnügen bringt. Er hat aber auch Songs gemacht, die nachdenklich machen. Also insofern einseitig kann man das nicht sehen, aber ist schon richtig. Also Fun ist die Hauptsache und das haben alle seine Bands auch immer bewiesen.
Du hast ihn ja kennengelernt, also mehrfach bist du ihm begegnet, aber du hast ihn auch schon getroffen. Bevor wir jetzt mal darüber reden, wo Rod Stewart eigentlich herkommt und wo er auch das mitbekommen hat, was bis heute, glaube ich, ihn trägt. Du hast ihn Anfang der 70er Jahre getroffen. Das war für ein NDR-Fernsehprojekt?
Ja, eine Serie Sympathy for the Devil von Horst Königstein, wo es um Jugendkultur, Popkultur ging. Und da haben wir die Faces aufgenommen, die gerade 71 ein Konzert in der Musikhalle hier gaben. Und dann haben wir sie gefilmt. Und es gibt so eine Szene, da hält dann Rod Stewart das Amphetamin AN1. Das war damals sehr beliebt, weil das machte richtig schön wach. Das hielt er dann so schön in die Kamera und am Tag nach dem Konzert haben wir in einem Ruinengelände im Schanzenviertel, jetzt ist das natürlich alles schick bebaut, haben wir eine Nummer mit ihm aufgenommen, Gasoline Alley. Er hat da live gesungen, ohne Begleitung, a cappella, und die Omas hingen im Fenster und guckten zu und das hallte wieder in diesen alten Ruinen. Das war eine wunderbare Atmosphäre und er hat das gesungen, also wie einer eins.
Once again, Gasoline Alley. Here we go. Think I know now what's making me sad, yearning for my old backyard. I realized maybe I was wrong to leave. Swallow up my silly country pride. Going home, rolling home, down to Gasoline Alley where I was born. Going home, and I'm rolling home, down to Gasoline Alley where I was born. When the weather's better and the rails unfreeze.
Man hört das, das sind seine Füße, die da tippen, ne?
Oder? Ja, und die Vögel zwitschern und er tippt immer mit dem Fuß, mit seinem Stiefel auf dem Boden und macht den Takt mit. Das war der Titelsong seines zweiten Soloalbums, Gasoline Alley, auch ein großartiges Album, ein Lied über Heimat. Und das passte auch irgendwie dahin und das passte auch in die Serie rein. Und wie gesagt, das war der erste Auftritt, den er machte mit den Faces damals in der Musikhalle. Und dann ist er noch oft wiedergekommen und darüber können wir ja später noch sprechen. Aber ich habe ihn dann auch als Gast in meiner Radiosendung gehabt. Ich glaube mindestens zweimal. Einmal, weiß ich noch, 91 zum Album Vagabond Heart. Und er ist also ein extrem freundlicher, kumpeliger Typ. Wir haben über Fußball geredet. Also es ist nicht tiefschürfend, was man da bespricht. Muss ja auch wirklich nicht sein. Aber es war beste Stimmung. Dazu gab es Schnittchen. Der NDR war damals noch großzügig. und es gibt auch ein lustiges Foto. Ich glaube, wenn wir versuchen, das beizulegen, irgendwo hier auch abzulegen, dass ihr das sehen könnt. Und ein ganz netter Typ, wirklich. Und auch nicht so überhaupt kein Stargehabe. Absolut normal, wirklich. Und mir hat das sehr gefallen. Es gibt andere Leute, die hielten ihn für arrogant und sagen wir mal eitel. Eitel war der garantiert. Der wusste, dass er bei Frauen unglaublich gut ankommt. Also das war auch mit seinem Hauptgeschäft, also Frauen aufreißen. Das war extrem wichtig. Frauen, Fußball und dann auch Musik irgendwo dann auch.
Genau, achso. Und Entschuldigung, aber Saufen habe ich auch noch aufgeschrieben.
Das gehörte dazu. Die Band der Faces, sagte er selbst, that's a serious drinking band. Also die Band war wirklich sowas von fröhlich, aber auch eben durch Alkohol und andere Dinge aufgefrischt, dass sie schon einen richtigen Ruf hatte. Sie zerlegte also auch gerne mal Hotelzimmer. In der Holiday Inn Kette in Amerika konnten sie sich nicht sehen lassen und dann im nächsten Ort meldeten sich als Fleetwood Mac an. Und damit sie nicht Faces stand auf der roten Liste. Und dann gingen sie beim nächsten Mal als Fleetwood Mac und da konnten sie dann da wohnen, aber das war also das Thema. Es heißt auch, sie brachten nicht die Popkultur nach Amerika, also die Tourten in Amerika waren Mörder erfolgreich dort, sondern die Popkultur, die britische, die brachten sie auf die Bühne und das ist auch wahr, wie so eine Art fröhliche Version der Rolling Stones, so traten sie auf.
Anton hat uns geschrieben, ein Hörer unseres Podcasts, und hat im Vorfeld, wir hatten ja angekündigt, dass wir heute über Rod Stewart sprechen, auch eine Anekdote von einem Freund uns geschickt, und zwar auch, dass der in Schottland offenbar auf einer Segeltour in einem Hafenpub gelandet ist, in dem auch Rod Stewart verkehrte, und die haben dann auch einen sehr feuchtfröhlichen, sehr schönen Abend gehabt. Ein sehr unprätentiöser Typ scheint das zu sein.
Ja, so ist er. Er ist kumpelig und so, aber auch so, ja, also bisschen oberflächlich, würden einige sagen, weil er ist mit jedem freundlich, aber andere warfen ihm das vor dann. Jeff Beck sagt, seine Aufmerksamkeitsspanne ist sehr, sehr kurz. Das heißt, er verspricht was, er sagt was, okay, komm, das machen wir, aber nächsten Tag ist es auch schon wieder vergessen. Und so sind viele auch Zusammenarbeiten und Reunions mit Künstlern, mit den Faces, mit Jeff Beck, die eigentlich vorgesehen waren, sind gescheitert, weil irgendwie wurde es dann doch nicht gemacht. Das Engagement war nicht genug oder die Termine passten nicht. Es kam immer irgendwas dazwischen. Also das ist so eine Sache. Und andere warfen ihm schon vor, auch Mitmusiker früher, bevor er bekannt wurde, dass er doch sehr, sehr eitel gewesen sei. Also er war jemand, der ständig vor dem Spiegel stand. Brian Auger, sagte er, mit dem spielte er in der Band Steam Packet, dass er nie mitgeholfen hätte. Die hatten nur einen Roadie und mussten dann also mitschleppen, auch die Instrumente. Einer hat nie was gemacht, Rod Stewart. Selbst Julie Driscoll, die Sängerin, die sehr bekannte Sängerin, die hat die Trommel noch mitgeschleppt und Brian Auger die Orgel. Long John Baldry auch, hat auch mitgeholfen. Nur Rod Stewart suchte, wo ist der nächste Spiegel? Ist mein Outfit?
Musste sich um seine Haare andere kümmern, vermutlich.
Er hieß ja auch Mod the Rod, Rod the Mod, und war also immer bewusst, immer fein, am feinen Zwirn und geföhnte Haare. Noch nicht so stachelig hoch wie später, aber auch schon richtig schön zurecht gemacht. Auch mit Zuckerwasser, das war das Rezept. Zuckerwasser und irgendein Gel. Aber jedenfalls war er also auch schon ziemlich unbeliebt und auch ein bisschen schottisch, weil er auch sehr geizig war. Er sagte dann wohl immer zu Brian Auger: Brian, buy us a drink. Also hier, gib mal einen aus. Also er hatte nie selbst Geld dabei. Er sagte immer: ja, komm hier, macht ihr mal bitte.
Okay. Die Prägung aus diesem Familienzweig, dazu kommen wir sicher gleich noch. Ich wollte erwähnen vorher noch, dass ein großer Fan von Rod Stewart ist unser Kollege Hubertus Meyer-Burkhardt, der in seiner Sendung Hubertus Meyer-Burkhardts Frauengeschichten immer einen Song von Rod Stewart aus dieser langen, langen Karriere spielt. Und wir haben ihn gefragt, warum er eigentlich so ein großer Fan ist. Und hier ist die Antwort.
Rod Stewart hat mein ganzes Leben begleitet. Er ist der Soundtrack meines Lebens. Und ich habe 1971, da war ich 15, seine Stimme das erste Mal gehört in Kassel aus meinem alten Radio. Das war Maggie May. Und diese Stimme hat mich zum Optimisten gemacht. Ich habe die Stimme gehört und habe gedacht, okay, die Welt da draußen hinter den Stadtmauern von Kassel, die große weite Welt wartet auf dich. Solange so eine Stimme existiert und so ein lustiger Vogel mit so einer Strubbelmähne, so lang kann dir eigentlich nichts passieren, Meyer-Burkhardt. Wake up, Maggie, I think I got something to say. September and I really should be back at school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home just to save you from being alone. You stole my. Ja, lieber Peter, die Frage, die ich an dich richten möchte, hat der Bursche eigentlich wirklich so viel Humor, wie es scheint?
Ja, er hat es. Also wenn man ihn trifft, also auch bei meiner Sendung, wenn er dann da reinkam, und dann macht er gleich einen fröhlichen Schnack, ebenso wie jemand, der in die Kneipe kommt, in die Bar und dann hier den typischen britischen Humor hat, also diesen bisschen hintersinnigen, bisschen flapsigen, auch manchmal sehr direkten Humor. Gerade seine Band The Faces waren immer sehr, sehr outspoken und haben also auch alles mögliche Schmutzige auf der Bühne gesagt oder auch sonst. Und aber das macht Stewart. Der ist einfach, nimmt kein Blatt vor den Mund, wie man das schön im Deutschen sagt, und sagt, was er denkt, und das ist lustig, ja, das ist wirklich sympathisch und sehr, sehr freundlich, einfach fröhlich.
Rod Stewart ist eigentlich gar kein richtiger Schotte, aber sein Vater war Schotte, oder? So ist es, glaube ich.
Genau, der lebte auch in Schottland, ist Schotte und zog dann aber nach London, nach Highgate. Er war vom Beruf Bauleiter auf dem Bau, also Masterbuilder heißt das, also so unter dem Architekten so. Aber irgendwann hörte er mit dem Job auf, ging nach London, Highgate im Nord-London, und da machte er einen Kiosk auf für Süßigkeiten und Zeitungen, also Newsstand und sowas. Und ja, hatte 5 Kinder. Und Rod war der Jüngste, 8 Jahre jünger als die nächstältere Schwester und absolut verwöhnt. Der Nachkömmling war natürlich der Verwöhnte. Und das hat er wahrscheinlich sein ganzes Leben auch nicht abgelegt. Und musste dann aber später, da auf der Schule auch nicht so richtig gut war, hatte auch nicht so großes Interesse. Er schaffte die 11 Plus nicht, also kam nicht auf die höhere Schule, sondern musste dann so den mittleren Weg gehen. Dann musste er auch jobben, ne, und hat 1000 verschiedene Jobs gemacht, auch bei seinem Vater ausgeholfen, hat die Zeitungen verteilt oder was gibt's da noch für Jobs? Also du hast auch mal ein paar rausgesucht.
Ja, ich habe hier in der Tat natürlich die große Quelle, die ich habe hier, die steht hier wie so ein Ziegelstein vor mir, ist die Autobiografie, die passenderweise nur Rod heißt. Mhm. Und die in der Tat, also ich muss mal so sagen, einige der Exzesse, die er da beschreibt, hätte ich mir auch gerne erspart, die zu lesen. Aber andere Sachen sind total interessant, finde ich. Und zwar eben, dass es auch keine wohlhabende Familie war, aber ein großer Zusammenhalt in dieser Familie offenbar, das prägt ja doch auch sehr.
Ja, und der Vater war Fußballfan, daher auch die Liebe zum Fußball, schickte auch Rod zum Training, musste mal vorspielen beim Brentford FC, aber es wurde nichts mit einer Profikarriere.
Also weil er nicht talentiert genug war einfach?
Ja, er ist talentiert, aber er hatte vielleicht auch nicht den Ehrgeiz, du musst ja richtig brennen dafür, und da waren andere Dinge wichtiger und eben auch Musik, aber er jobbte auch zum Beispiel auf dem Friedhof. Es hieß dann immer in der Legende, er sei Totengräber gewesen, aber so war es nicht. Er hatte einfach ein bisschen mitgeholfen. Machte aber auch Folgendes. Er ging früh auch los von zu Hause und machte Folkmusik. Also er spielte Mundharmonika und sang, und mit einem Partner, Wiz Jones, ein bekannter Folksänger, ging er auf Europatournee, so wie die Hobos, die Beatniks. Und das war so sein Ideal. Und dann Paris, Rom, Barcelona, überall waren sie und spielten auf der Straße.
Das traut man ihm irgendwie gar nicht zu, denke
ich. Ja, doch, das war einfach Spaß. Das waren bestimmt 1-2 Jahre, die er so verbrachte, bis sie dann aus Spanien abgeschoben wurden. Als Landstreicher, Vagrants. Also man merkte, sie schliefen auf der Straße, sie wurden dann einfach per Flugzeug nach Hause geschickt, und Rod sagt, er schuldet dem britischen Staat immer noch die Kohle für den Flug.
Ach so, weil er das natürlich bezahlt. Ja.
Genau. Okay. Und wurde zurückgebracht. Und die Folkmusik, es war also amerikanische Folkmusik, die sie spielten, also Dylan und andere, die erste Dylan-Platte hatte er gehört und andere amerikanische Songs, aber auch lernte er dann mehr auch britische Songs kennen, die er später in seiner Musik immer eine große Rolle gespielt hat. Man darf ja nicht vergessen, man kennt ihn eigentlich nur so als Blues-Schauter, aber wenn man die wichtigen Solo-Alben später hört, das ist eine sehr, sehr geschmackvolle, gelungene Mischung aus Folk, aus Pop, aus Blues, aus Soul, und gerade Folk-Melodien tauchen immer wieder auf. Und dann kam er also wieder und spielte dann auch, lernte Rock'n'Roll kennen, also Chuck Berry und Muddy Waters, die Blues-Heroen, und hörte auf einmal diese Art Musik, ging auch in Konzerte, zum Beispiel zu Long John Baldry, das war ein bekannter britischer Sänger, Blues-Sänger, und da gab es eben die Begegnung, die ihn praktisch auf den musikalischen Weg brachte. Die Legende sagt, und es soll auch wirklich stimmen, dass er in einer U-Bahn-Station nach einem Long John Baldry-Konzert Mundharmonika spielte, Smokestack Lightning, ein Stück, und Baldry war zufällig auch auf dem Bahnhof, auf der Plattform, auf dem Bahnsteig, und hörte das und sagte, hey, du spielst ja gut und so. Und dann hat er ihn eingeladen, mitzukommen zum nächsten Auftritt. Und dann hat Rod da mitgespielt, und es zeigte sich, dass er auch singen kann. Und dann wurde er praktisch so der Protégé von Long John Baldry, durfte mitsingen bei den Hoochie Coochie Man, so hieß die Band, und später bei anderen Bands von Baldry, Steam Packet, die wir vorhin schon erwähnt haben. Oder später als Steam Packet Roddy rausgeschmissen haben, vielleicht auch wegen schlechten Benehmens oder zu viel Alkohol und zu viel Eitelkeit. Da war der nächste Weg dann Shotgun Express. Das war auch so eine Art Soul Revue, Blues und Soul Revue, die in London tourte und in ganz England tourte. Man trat mit drei Sängern auf die Bühne, und der eine sang mal das Stück, ein Klassiker, der und den. Und ich kann mich erinnern, ich war 66, 67 in London ja öfter, und dann sah ich immer die Bilder, Plakate, Steam Packet und dann später Shotgun Express. Wusste aber nicht genau, was das ist, bin da nicht hingegangen, und hätte ich gewusst, wer sich da versteckt dahinter, wäre ich natürlich dahin gerannt. Dafür habe ich mal Cream und andere Sachen angeguckt, aber okay. Aber das war schon da sehr aktiv. Gleichzeitig kamen Plattenfirmenmenschen auch auf diesen Mann, der ja ganz, ganz schnieke aussah und eine gute Figur machte und eine wirklich sehr, sehr originelle Stimme hatte, auf den zu und sagten, ja, mach doch ein paar Soloaufnahmen. Und nahmen dann Singles auf mit ihm, und die aber alle floppten. Und da gibt's eben etliche Beispiele. Auch mit seinen Bands, mit Steam Packet, konnte man nichts aufnehmen. Shotgun Express gab's eine Aufnahme. Man hört die Stimme aber schon, aber die Songs passten einfach nicht so gut.
Good Morning Little Schoolgirl war.
Ach, hast du da?
Habe ich da. 1964 ist das rausgekommen. Mhm. Und in der Tat, ich finde, man hört eine junge, aber doch erkennbare Rod Stewart-Stimme.
Ja.
Sofort.
Good morning, little school girl. Good morning, little school girl. Can I come home with?
can I come home with you? Tell your mother and your papa I once was a schoolboy too.
Ein schöner Song, oder?
Ja, das ist eben R&B Blues, also wie er auch gerne immer noch überall in der Welt gespielt wird. Und in London war eben eine sehr, sehr starke Blues-Szene, wo also auch viele Clubs solche Musik spielten und Bands featureten, also Alexis Corner und die Stones. Und da lernten die sich alle kennen und trafen sich. Und Stewart und einige seiner Bands, Shotgun Express, spielten auch mal im Vorprogramm von den Stones in diesen kleinen Clubs. Also das war eine Szene. Und wie gesagt, nur die Solo-Singles, die funktionierten nicht. Ich glaube, er wurde dreimal aus einem Vertrag rausgeschmissen. Zweimal von der EMI und einmal von Decca und hatte eigentlich schon gedacht, oh, es wird ja vielleicht doch nichts mit der großen Karriere. Denn das war nun der Weg, den er machen wollte. Er wollte auch nicht mehr die Jobs machen, die er vorher gemacht hatte. Übrigens, eine süße Geschichte ist noch Long John Baldry, der sich wie ein Vater um Rod kümmerte. Der ging sogar hin, als er ihn engagieren wollte für seine Band, um auf Tour zu gehen, ging im feinen Zwirn und im Anzug mit Blumenstrauß zu der Mutter und sagte: Frau Stewart, ich möchte gern Ihren Sohn mit auf Tournee nehmen. Ich werde sehr auf ihn aufpassen. Ich werde sehen, dass er immer um 12 Uhr schon zu Hause ist. Er bekam dann 35 Pfund die Woche als Garantiegehalt dafür, dass er mit Long John Baldry und seiner Band auf Tournee war. Und 35 Pfund damals war eine Menge Geld. Ich schätze, es waren damals 20 D-Mark. Es waren ungefähr 700 D-Mark in der Woche. Das ist schon richtig Geld für einen jungen Sänger, der gerade am Anfang seiner Karriere ist.
Aber offenbar hat er auch irgendwie Talent an Leute zu geraten irgendwie, ne? Er kann irgendwie gut offenbar irgendwo, oder?
Ja, also er kam wirklich wohl in Kontakt mit den richtigen Leuten, die ihn dann auch weiterbrachten. Aber sein Talent war ja auch außergewöhnlich. Ich meine, so viele Leute mit so einer Stimme laufen auch nicht rum. Und die erkennt man dann. Und das tat auch Jeff Beck, der ja ein bekannter Gitarrist schon war, bei den Yardbirds war und dann eine eigene Gruppe aufmachen wollte. Und er hörte Rod Stewart und nahm ihn dann mit seinem Kumpel Ron Wood. Ron Wood spielte Bass und Jeff Beck Gitarre und Rod der Sänger. Und das war so 68. Und dann nahmen sie wirklich ein legendäres Album auf. Truth heißt das.
Also mit der Jeff Beck Group.
Mit der, ne? Jeff Beck Group. Und das ist ein Album, wenn man das jetzt so hört, das war schon vor Led Zeppelin. Also es war zu derselben Zeit, aber eigentlich war die Jeff Beck Group ein bisschen früher. Das war so elektrifizierter Blues, also mit Hardrock gemischt und dazu noch ein paar Balladen, aber auch mit einer exaltierten Stimme von Rod und einer Art und Weise, dass man denken könnte, mein Gott, das ist ja revolutionär.
You shook me all night long.
Ja, man weiß ja, dass Jeff Beck seine Gitarrenstimme ja auch wie eine Solostimme die ganze Zeit durchzieht, genau, neben der Gesangsstimme.
Und das war für Rod sehr, sehr wichtig, diese Phase, weil er lernte hier von Jeff Beck auch, wie man phrasiert, zusammen mit einer Gitarre, also im Wechselspiel. Das war ja oft so, dass er singt, dann spielt die Antwort die Gitarre. Und das war wirklich eine Phase, wo er sehr viel gelernt hat. Diese Band war ja nicht voll mit Instrumenten. Hier haben wir auch Keyboards gehört, aber sonst war es eigentlich nur Gitarre, Bass, Stimme, Schlagzeug. Das war die Band. Dann kam später nochmal ein Pianist dazu, Nicky Hopkins und so weiter. Aber das war die Basis und war auch gleich sehr erfolgreich. Viele Tourneen gingen nach Amerika. Das war dann gleich auch die erste Amerika-Tournee von Rod. Sehr, sehr großer Erfolg in den USA. Also er machte da schon einen Namen für sich als Sänger der Jeff Beck Group. Und aber aus menschlichen Problemen, weil Beck wollte dann Ron Wood rausschmeißen und einen anderen Bassisten und so weiter und so fort. Und Kumpel waren die beiden, Rod und Ronnie, immer zusammen. Haben sie dann beide die Band verlassen. Haben dann irgendwann gesagt, nee, wir hören auf, wir machen das nicht mehr weiter. Da war Beck sehr gekniffen dann doch, weil so ein Sänger findet er dann auch nicht so schnell wieder. Und man merkt immer später, in späteren Interviews, da kommt Jeff Beck immer noch mal wieder drauf zurück, dass er das so ein bisschen Vertrauensbruch fand und so weiter. Und dass alle versprochenen Reunions und Zusammenarbeiten dann doch nicht so klappten, bis auf eine Aufnahme 1992 von People Get Ready, die legendär war, wo die beiden wieder mal genau wie früher harmonierten. Das war der Weg also auch in eine nächste Stufe, und die nächste Stufe waren die Faces.
Ich würde trotzdem einhaken wollen und dieses People Get Ready mal anspielen, weil das ist wirklich so eine gelungene Aufnahme, ist ein Curtis Mayfield Song. Ja. Und es ist natürlich eine 90er Jahre Aufnahme, man hört das auch von der Klangqualität, finde ich, und es ist eine andere Art von Produktion.
Ja.
Aber man merkt, das hat immer noch diese irgendwie explosive, spannungsreiche Mischung. Das ist irgendwie toll mit den beiden.
Sehr, sehr schön. Danach, weil das auch so gut ankam, haben sie dann ein paar Konzerte gemacht, wollten auch eigentlich eine Tournee machen, aber dann ging es wieder nicht. Also dann gab es wieder Streitigkeiten und Missverständnisse.
Also
und dann,
ich glaube, jetzt Rod Stewart ist jetzt, glaube ich, auch kein ganz einfacher Typ offenbar in der Zusammenarbeit, aber Jeff Beck ist legendär schwierig,
ja,
oder?
Ja, genau. Also insofern ein ganz eigenwilliger Mensch, und insofern kann man es auch begreifen. Und da war er natürlich bei den Faces, und das war dann 69, einfach besser aufgenommen. Das war eine kumpelige Vereinigung, als ob man sich im Pub getroffen hätte. Ich glaube, die haben sich auch im Pub getroffen. Die sind immer vor den Aufnahmen gemeinsam erstmal ins Pub gegangen und haben dann schön einen getrunken und dann ins Studio und haben dann weitergemacht und haben dann Musik dazu gemacht. Das war also eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Das kann man sich bei Beck gar nicht vorstellen. Und das war dann die Band. Small Faces war ja der Vorgänger dieser Band. Da muss man dazu sagen, die Small Faces, legendäre Band, die auch wirklich bahnbrechende Platten aufgenommen hat, aber deren Sänger Steve Marriott, der wollte nicht mehr, der trennte sich und machte mit Peter Frampton Humble Pie auf, und dann standen die Rest Small Faces da. Und dann kamen sie darauf, eben Ron Wood als Gitarristen jetzt und Rod Stewart als Sänger, einfach zu fragen, wollt ihr Musik machen? Und war eine gute, sehr, sehr gute Idee. Und das war 69, diese Band, die dann begann. Gleichzeitig aber eben begann Rod Stewart mit seinen Soloalben. Und das ging so hin und her. Also Stewart nahm schon sein erstes Soloalbum auf, An Old Raincoat.
Won't Ever Let You Down.
Ja. Ein sehr hübscher, schwieriger Titel. Und gleichzeitig fingen die Faces an und auch mit ihrem ersten Album First Step. Und das harmonierte aber gut. Die beiden spielten also, beide Formationen spielten also auch immer zusammen. Live trat Stewart nur mit den Faces auf. Und auf den Platten von Stewart, auf den Soloplatten, spielten die Faces auch. Insofern.
Aber dann als seine Begleitband.
Als seine Begleitband. Ja. Und so machten sie also extrem viele Studioplatten, also zwei im Jahr. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist also auch nicht normal. Dazwischen noch Tourneen. Also vielleicht erklärt das auch, weil man das auch nicht nüchtern ertragen konnte. Also jedenfalls dazu haben sie noch heftig getrunken und Fröhlichkeit verstrahlt und ausgestrahlt. Und das ist schon eine große Leistung. Okay, sie waren ja auch noch relativ jung damals.
In dem Buch, in der Autobiografie, nimmt diese Faces-Zeit einen großen Raum ein. Und auch die Freundschaft zu Ronnie Wood, der ja offenbar auch ein sehr geselliger Mensch ist. Und die Frisur teilen die beiden ja auch, davon abgesehen.
Ja.
Das ist irgendwie auch sehr auffällig eigentlich aus der Zeit. Also Rod Stewart muss diese Zeit sehr wertschätzen, weil die offenbar, also die müssen mächtig viel Spaß nicht nur gehabt haben, sondern auch auf der Bühne versprüht haben. Das muss so gewesen sein, oder?
Und das ist auch so, dass Rod eigentlich nur Bandmitglied sein wollte. Also in der Retrospektive denkt man immer, okay, da hat er seine Solo-Laufbahn angefangen und er war schon der Star oder so. Nee, war er nicht. Obwohl er schon große Erfolge mit seinen Soloplatten hatte, war er immer noch nur der Sänger der Faces und wollte immer alles gemeinsam machen. Bei den Faces war es auch so, alle Einnahmen gingen durch fünf und alles wurde gemeinsam beschlossen. Und es war wirklich eine Einheit, eine große Vereinigung von Freunden. Und änderte sich natürlich dann, weil das bleibt nicht aus. Rod Stewart war mit seinem zweiten und besonders mit seinem dritten Soloalbum, Every Picture Tells a Story, 1971, extrem erfolgreich. Nummer 1 der Albumcharts, der Singlecharts mit Maggie May in den USA.
Ja, auch gleich in den USA, verrückterweise. Ja. Also die Faces waren ja auch offenbar sehr erfolgreich in den USA.
Gleich auch sehr erfolgreich dort, weil sie wirklich, wie gesagt, ich dachte vorhin schon, die fröhliche Version der Rolling Stones und da unterwegs waren und einfach Rock mit einer Menge Spaß auf die Bühne brachten, wo andere eben so ernsthafte Musik spielen wollten. Ne? Also da gibt es ja genug Beispiele in der Zeit.
Genau, das schreibt er in der Tat auch so, sagt er, viele wollten offenbar, also müsstest du jetzt mal sagen, ob das dann so war, also viele hatten eben auch Rockmusik sozusagen so eine ernste Note gegeben und haben dann eben so lange Soli und große Ansprüche und große Ideen gehabt und das ja auch mit einigermaßen Erfolg. Und das war eben so 3 Minuten Rock'n'Roll Spaß haben offenbar. Ne? Und das hat ja auch bestens funktioniert.
Ja, genau. Das war also ein Gegensatz zu diesen Bands wie The Nice oder Emerson, Lake und Palmer. Alle diese Bands, die ernsthafte Musik machen, wollten auch künstlerisch sehr, sehr hochstehend und anspruchsvoll, aber auch einfach nicht so richtig den Spaß verbreiteten. Und das war schon der gravierende Unterschied. Die waren trotzdem gute Musiker, die Faces, aber eben Musiker mit einer guten Laune.
Wir hören mal ein kleines Beispiel davon, wie die Faces auch geklungen haben. Das ist eine Live-Aufnahme von einem Paul McCartney-Song, einem sehr bekannten, nämlich Maybe I'm Amazed.
Yeah, all right. This one you may well know, you may not know it, and if you don't know it, I really don't know where you've been. So you should know the tune. Here we go.
Verkauften auch gut, weil eben Stewart als Solist so erfolgreich war. Aber trotzdem hieß es nie Rod Stewart and the Faces oder so. Es waren immer the Faces. Und diese Soloplatten, die ja echt wirklich in der Geschichte der Rockmusik eine ganz, ganz bedeutende Rolle spielen, diese 3 Platten, besonders also die Platten 1, 2, 3 bis Every Picture Tells a Story.
Also ein Old Raincoat, Gasoline Alley, genau. Every Picture.
Diese unglaublich tolle Mischung aus, wie gesagt, Folk und Rock und Blues und sehr intelligenten Songs. Stewart hat immer eine Gabe, sehr, sehr gute Coversongs auszusuchen. Und dazu schrieb er eben sehr, sehr gute eigene Songs. Einige zusammen mit einem Gitarristen der Band Steamhammer. Martin Quittenden hieß der, spielte auch akustische Gitarre. Akustische Gitarre ist ja ein sehr prägendes Instrument auf diesen Soloplatten von Rod Stewart. Und diese Songs waren einfach außergewöhnlich gut. Und das war auch noch locker und fröhlich und leicht arrangiert. Es wirkte alles so leicht und nicht so heavy im Gegensatz eben zum Jeff Beck-Zeit, aber diese leichte Qualität der Rod Stewart-Alben, große Songs wie Handbags and Glad Rags, eine grandiose Ballade von Mike Darbo, das ist wirklich eine explosive, eine tolle Mischung, die Rod Stewart da gefunden hat, die teilweise bei den Faces war es so, da war es mal mehr Rock'n'Roll, das war ein bisschen, waren auch ein paar Balladen, aber diese Mischung aus Akustik, Folk und Rock, die war wirklich das eigene Qualitätsmerkmal der Rod Stewart Soloplatten, die er aber live gar nicht aufführte. Also er spielte ja nur mit den Faces und da konnte er diese wirklich ein bisschen filigranen Arrangements gar nicht spielen, sondern da wurde wirklich drauf losgekloppt und fröhlich gespielt und das ist eben das Seltsame. Er hat diese Songs nie in voller Größe aufgeführt, also bis 75 hat Rod Stewart nur mit den Faces live gespielt.
Dann hören wir mal einen von diesen filigranen Songs von An Old Raincoat, nämlich Handbags and Glad Rags.
Ever seen a blind man cross the road trying to make the other side? Ever seen a young girl growing old trying to make herself a boy?
Ja, das sind ja richtig zarte Töne und man hat nicht das Gefühl, dass, ich sag mal so, dieses Gewand ihm nicht passt. Er kann das, ne?
Ja, ganz wunderbar. Und da hat Mike Darbo selbst Piano gespielt, übrigens bei der Aufnahme. Ein wunderbarer Song, ein Jahrhundertsong, ehrlich gesagt. Ganz, ganz großer Song. Und das ging ja so weiter, nicht nur die ersten drei Alben, dann auf dem Album danach war das dann You Wear It Well. Das ist auch ein wunderschöner Song mit Martin Crittenden geschrieben.
Rod Stewart war dann ein großer Star, den du auch so wahrgenommen hast. Also ich meine, das waren natürlich große Hits einfach, den konnte man nicht vorbei, vermutlich damals, oder?
Ja, ich lernte also Stewart ja auch schon kennen bei der Jeff Beck Group. Also das war ja schon wirklich bedeutend, was man da hörte und eindrucksvoll. Und als dann die Soloalben rauskamen, da war ich dann erstmal wirklich baff, dass der so sensible Musik machen konnte, den ich als harten Bluesänger kennengelernt hatte. Das war schon wunderbar. Und habe das sehr geliebt, diese Alben. Und genau diese Kombination, eigentlich die Soloalben mehr als die Faces, die auch, wenn ich mich jetzt erinnere an das Konzert 71, doch eher so radaumäßig waren. Also sehr laut und man konnte nicht so viel differenzieren. Und Rod Stewart musste immer kräftig gegen ansingen. Das hat seine Stimme auch später ein wenig kaputt gemacht. Alle seine Bands haben sehr, sehr laut gespielt. Und früher waren die Monitoranlagen auch nicht so gut. Die standen da vorne auf der Bühne und die Lautsprecher, dass sich der Sänger hören kann. Und da hinten zimmerten die mit großer Lautstärke hinter ihm. Und erst später, ich habe zum Beispiel 78 ein Konzert von ihm gesehen hier im CCH, da gab es auch noch die alten Monitoranlagen und da war er furchtbar. Er sang fast jeden Song daneben und weil die Band einfach zu laut spielte, er konnte sich nicht hören und er bekam die Töne nicht richtig. Eventuell lag es auch an anderen Dingen, die einfach mit seinem Lebensstil zu tun hatten. Erst dann als In-Ear-Monitoring, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, die Leute haben dann kleine Ohrhörer im Kopf und da können sie ihre Gesangsstimme ganz, ganz prägnant und genau hören. Erst dann singen Sänger besser und das ist wirklich durchgehend so bei allen Bands gewesen und bei Stewart ganz besonders. Den habe ich dann 93 bei einem großen Konzert in Lüneburg auf dem Flugplatz gehört. Wir haben das Konzert auch aufgenommen, durften es aber nachher nicht senden und so weiter. Man kennt das ja. Da singt er wie eine Eins. Wahnsinnig. Ganz, ganz großartig. Und das liegt auch an dieser technischen Entwicklung. Egal. Jedenfalls war er bei den Faces jemand, der immer anschreien musste und deswegen gefielen mir eigentlich die Soloplatten viel, viel, viel besser und anderen Menschen eben auch. Obwohl die Faces sehr erfolgreich waren, war dann der Zwiespalt zwischen dem Erfolg, den Rod als Solist hatte und als Bandmitglied eben nicht mehr zusammenzubekommen. Also auch vom Timing her. Für das vierte Album zum Beispiel konnte Stewart kaum ins Studio kommen und die Band nahm ohne ihn auf. Und es gab dann auch Missgunst und natürlich auch ein bisschen Neid, dass der Mann so großen Erfolg hatte. Und Stewart war selbst seltsam. Er hatte keinen großen Anteil an dem vierten Album Ulala und Faces Album und das war 1973, ging aber dann in die Presse, als das Album rauskam und sagte, das ist ein schreckliches Album, das ist ja furchtbar, ganz schlecht. Also er machte das Album fertig, seiner eigenen Band und das hat ihm die Band, glaube ich, wirklich sehr, sehr übel genommen.
Ja, verständlich. Ne?
So also übel, dass zum Beispiel Ronnie Lane, der Bassist und einer der Small Faces von früher und auch ein wichtiger Songschreiber, dass er die Band verließ. Und dann also war schon wirklich der Spalt in der Band. Und das ging dann so weit, dass man noch weiter live spielte. Aber Ron Wood wurde dann von den Rolling Stones angeheuert, 75. Und Rod Stewart entschloss sich, nach Amerika zu gehen und dort seine Karriere weiterzuführen, da seine Heimat zu finden. Und dann war die Geschichte der Faces zu Ende. Eigentlich sehr, sehr schade, aber beides zusammen ging auch nicht. Das war echt, echt sehr, sehr schwierig.
Atlantic Crossing 1975, das kennt man auch schon allein an diesem mächtigen Coverbild. Ein großer Schritt mit ich glaube sogar Plateauschuhen. Schreitet da jemand? Ja. Das ist offenbar, da schreitet jemand über den Atlantik. Ist das so gemeint?
Sicherlich. Als Weg, er hatte den Weg über den Atlantik ja schon geschafft, weil er war ja sehr, sehr erfolgreich. Und es änderte sich auch was musikalisch, weil es waren jetzt nicht mehr die Faces und die britischen Musiker am Werk, sondern die Creme der amerikanischen Szene. Tom Dowd als Produzent, der die Aretha Franklin-Platten produziert hatte. Muscle Shoals war das Studio, wo auch Musiker eben die große Soul-Klassiker aufgenommen hatten. Booker T and the MGs, also Steve Cropper. Und eben wieder eine für Stewart typische hervorragende Songauswahl. Also zum Beispiel den Song Sailing zu picken, einer britischen Band, The Sutherland Brothers and Quiver. The Sutherland Brothers hatten diesen Song schon in England gespielt, aber da wurde er nicht so ein großer Hit. Gavin Sutherland, der Komponist, hat diesen Klassiker geschrieben und in Stewarts Version ist er natürlich der logische Welthit. Das ist ja großartig, passt auch zu der Überfahrt über den Atlantik und jetzt fahre ich in meine neue Karriere.
I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying.
Ich sehe ehrlich gesagt Rod Stewart jetzt auch vor meinem inneren Auge in einer Matrosenuniform. Ich glaube, es gibt auch eine Filmaufnahme davon, wie er auf dem Segelboot rumturnt. Ja, irgendwie ein großer Song.
Ja, aber es waren eben auch noch andere große Songs drauf. I Don't Want to Talk About It, zum Beispiel ein Song von Crazy Horse, der Band von Neil Young. Aber auch eben groovige Songs. Also es war eine richtig tolle Mischung. Es war übrigens auffällig auf den Alben, die dann kamen, die alle von Tom Dowd produziert waren. Das nächste, A Night on the Town, eigentlich noch ein größerer Erfolg. Auf Wunsch seiner damaligen Freundin Britt Ekland machte er eine schnelle Seite, eine dynamische Seite und eine langsame, ruhige Seite. Es gab ja damals noch Langspielplatten, nur Langspielplatten, da hat es also eine A- und eine B-Seite gegeben. Und das fand ich dann auch eine ganz schöne Idee, dass man die Stimmung nicht immer wechselte, sondern einfach sagte, eine Seite ist so, die nächste so. Und gerade das Album ist also ein wunderbares Album. Tonight's the Night ist da drauf.
From my window, stay away from my back door, disconnect the telephone line, relax baby and draw that blind. Kick off your shoes and sit right down. Loosen up that pretty French gown. Let me pour you a good long drink. Ooh, baby, don't you hesitate, 'cause tonight's the night. It's gonna be alright, 'cause I love you.
Wo er übrigens ein paar Probleme kriegte im amerikanischen Radio, weil das doch schon sehr, sehr, sexbezogen war. Aber seinem Image natürlich als der Sexprotz, der ehrlich gesagt auch auf der Bühne, ihm wurden auch schon Unterwäsche auf die Bühne geschmissen, wie damals bei Tom Jones. Und es war eben diese Atmosphäre und da passt natürlich auch so ein Song, so als der große, omnipotente Lover diese Rolle spielt. Spielte er auch sehr, 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 sehr gerne.
Spread your wings and let me come inside, 'cause tonight's the night.
Und dann war da The First Cut is the Deepest, das wir am Anfang gehört haben. Cat Stevens hat diesen Song ja geschrieben. Und einen wirklich ganz bedeutenden Song und fast untypisch, weil er eine Art Botschaft hat. Bei Stewart ist das ja selten. Das ist The Killing of Georgie. Georgie ist ein Freund gewesen, ein schwuler Freund, der in New York ermordet worden ist. Und diese Geschichte, die erzählt Rod Stewart in diesem wirklich bewegenden Song. Und der 6 Minuten lang ist und wirklich eine bewegende Ausnahme ist. Also einer seiner besten Songs und seiner besten Werke.
Ich kannte den nicht, muss ich sagen. Es war eine echte Entdeckung.
In these days of changing ways, so-called liberated days, a story comes to mind, a friend of mine. Georgia boy was gay, I guess. Nothing more, nothing less. The kindest guy I ever knew. His mother's tears fell in vain. The afternoon George tried to explain that he needed love like all the rest. Paul said there must be a mistake.
Ja, in der Tat, ein wirklich toller Song, finde ich. Und natürlich auch das als Thema so rauszubringen, das stelle ich mir ungewöhnlich vor.
Sehr, sehr ungewöhnlich und war auch toll, dass er das gemacht hat. Und einer der Höhepunkte seiner Karriere, finde ich, wirklich.
Was auffällt, finde ich, ist in diesen ab Mitte der 70er Jahre sind die vielen Balladen, die natürlich auch große Erfolge waren. Wahrscheinlich hat man ja auch gesagt, mach doch noch eine Ballade. Aber hast du das dann von ihm erwartet später auch?
Ja, es ist einfach die schönere Seite von ihm, finde ich. Also er selbst hat ja gesagt, er singt lieber ruhige Songs und Balladen, weil er sich im Herzen als Folksänger fühlt. Und das sind ja wirklich Folkmelodien, die er gesungen hat und Balladen. Er ist natürlich auch der Rock'n'Roll-Shouter, der immer diese knackigen 4/4-Rocknummern runter zimmert und dann sehr, sehr laut schreien muss. Das kann er auch. Aber ehrlich gesagt, ihm selbst, glaube ich, gefällt das Ruhigere mehr. Und beides wird erwartet von Rod Stewart. Und es gibt ja auch in der späteren Zeit noch sehr, sehr große Rockhits. Und da werden wir gleich noch drauf kommen. Aber die Balladen sind eigentlich die ihm am Herzen liegen.
Das zieht sich in der Tat ja auch dann durch. Das zieht sich bis durch die 70er Jahre. Gibt es ja auch so dann so Disco-Stampfer sozusagen.
Ja, das ist aber eine ganz wichtige Phase. Also Balladen erstmal sollten wir nochmal erwähnen. You're in My Heart auf dem nächsten Album. Das sind wirklich einfach schöne, wunderbare Songs, die auch live toll kommen, weil das Publikum extrem gut mitsingen kann. Da gibt es eine Live-Aufnahme, live, absolutely live, ein Live-Album, wo das Publikum beinahe mehr singt als er. Also eine Stimmung, eine Atmosphäre, die man auf kaum einem Live-Album besser hören kann als auf diesem. Aber dann gibt's den Bruch für viele alte Rod Stewart und Faces-Fans, nämlich Blondes Have More Fun, das Album 78. Und das war ja die Phase, wo Disco-Musik aufkam.
Blondes Have More Fun ist
und allein der Titel, ich meine, vieles, was Stewart gemacht hat, da würde heute die Polizei kommen. Also das würde überhaupt nicht gehen. Also auch textlich und auch vom Image her. Also auch das Cover von Blondes Have More Fun. Und typischerweise waren ja alle seine Frauen blond. Aber alle die Klischees werden da so erfüllt. Aber ehrlich gesagt, man muss es ja auch nicht so tierisch ernst nehmen. Und ich glaube, er selbst hat es nicht so tierisch ernst genommen. Da waren dann Songs drauf wie Do You Think I'm Sexy? Allein so eine Zeile. Also, hey Baby, ich komme hier in die Disco und findest du mich sexy? Allein das zu singen, da kräuselt es einem ja wirklich. Und auch damals fand ich das saublöd, ehrlich gesagt. Aber im Nachhinein, wenn ich das jetzt höre, ist das großartige Disco-Musik. Donna Summer-artige,
Sheet-mäßige,
es groovt unfassbar gut. Es ist Musik, die ich einfach damals auch nicht mit Stewart assoziiert habe, aber es hat funktioniert, es wurde extrem erfolgreich, es hat viele Leute wirklich beinahe beleidigt, aber andere gewonnen und er wurde also auch so der absolute Popstar, weil aus dem Rockgeschäft ging er dann mehr so auch ins Popgeschäft und das steigerte natürlich auch seinen Marktwert in der Klatschpresse, also er trat wirklich in Zeitschriften wie Hello oder irgendwie diesen ganzen amerikanischen Klatschblättern auf. Und mit seinen Geschichten von Blondes, die mehr Fun haben. Und dann machte er aber auch zum Beispiel einen Soul-Klassiker wie Standing in the Shadows of Love, ein Four Tops-Klassiker, zu einer großartigen neuen Version. Also es hatte auch was Positives. Also man kann nicht sagen, das war jetzt eine schlechte Phase oder so. Das war wirklich gemischt. Und selbst auf diesem Album Blondes Have More Fun ist eine wunderbare Ballade Scarred and Scared, also über Unsicherheit, über eine verlorene Liebe, also vernarbt und ängstlich, so heißt der Song. Er ist schon auch jemand gewesen, der auch gewisse Ängste, er sagte, er hat selbst immer furchtbar Lampenfieber gehabt früher und das sich dann schön getrunken mit viel Alkohol und deswegen waren die Faces auch fast nur betrunken auf der Bühne. Das hat er dann später natürlich nachgelassen. Später muss er dann zugeben, hat er andere Probleme bekommen, weil er steroidsüchtig wurde. Steroide, also kortisonsüchtig. Erstens wird man aufgedunsen und bekommt mehr Gewicht, wird dick und zweitens schadet Cortison extrem der Stimme und er bekam echt Stimmprobleme und vielleicht habe ich auch ihn 78 in diesem Zustand erlebt. Er musste da wirklich einen Entzug machen, um davon runterzukommen und bekam auch noch Probleme mit seinen Stimmbändern, hatte später mehrere Operationen, Ende der 90er dann auch eine Operation gegen Schilddrüsenkrebs. Das war wohl eine ziemlich schwierige Sache, die auch gleichzeitig die Stimmbänder beschädigt hat. Er musste wieder neu singen lernen. Er musste wieder überhaupt, konnte nicht mehr in ganz hohe Höhen gehen. Deswegen wurden dann viele Songs auch tiefer gelegt. Also er hat seine Sachen, auch seine harten Zeiten durchgemacht und ist weiter dann aktiv gewesen. Also früher war ja jedes Jahr mindestens eine Soloplatte. Das ging so weiter eigentlich bis 82.
Immer. Ja, die Liste ist sehr beeindruckend, die wir hier, also hast du ja rausgesucht.
Ich habe nicht mal alle aufgeschrieben, weil auf einigen Platten fand ich keinen Song, den ich unbedingt hier erwähnen wollte. Auf meiner Liste der Musiktipps, die ihr hier in den Shownotes sehen könnt, da sind also Alben drauf und egal wie schlecht die Alben auch waren, sie bekamen immer schlechtere Kritiken von den Rockkritikern. Erfolgreich waren sie und da sind immer ein, zwei Highlights drauf. Zum Beispiel auf Foolish Behavior der Song Passion, ein klassischer, knackender Rocksong oder auf Tonight I'm Yours, 81, da hat er ein bisschen mit Elektronik gespielt und mit einem Sequenzer und da kam der Song Young Turks raus und das ist ein fantastischer Song, der auch heute noch sehr, sehr zeitgemäß ist. Den hören wir mal kurz.
Eine Frage, die du schon fast beantwortet hast, hat Hubertus Meyer-Burkhardt uns auch gestellt, nämlich diese.
Ja, würde er heute noch, sagen wir mal, politisch korrekt empfunden werden von den Frauen der heutigen Generation? Ich fürchte ja, nein.
Ja, das ist eine Frage von Hubertus Meyer-Burkhardt zu Rod Stewart. Hast du schon fast bisschen beantwortet gerade.
Ja, natürlich würde das heute gar nicht gehen. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es, ich bin mir nie so sicher. Ich bin da immer sehr zwiegespalten. Ich finde, man sollte diese Dinge auch nicht so überbewerten. Und
ich glaube, was man auch übersieht, womöglich, und darauf hebt vielleicht Hubertus auch ab, ist, dass Rod Stewart zum Beispiel bei Blondes Have More Fun steht auf der Rückseite, or do they? Also das ist auch mal ein bisschen, ja, Selbstironie dabei.
Genau, ich, es ist nie so ernst gemeint, es ist nicht so platt. Es ist immer ironisch gemeint und so. Also man sollte es nicht überziehen, obwohl er natürlich sich auch gesonnt hat in diesem Erfolg beim weiblichen Geschlecht. Aber nicht nur beim weiblichen, sagte er. Er sagte manchmal, egal wie, also er ist an allen freudigen Sachen interessiert. Jedenfalls.
Er hat aber in der Tat trotzdem ja über die vielen Jahre immer wieder Alben gemacht und große Touren dran gehängt. Also er war ein sehr fleißiger Mann. Wenn man das Buch liest, denkt man, der hatte auch ganz schön viel Zeit, sich rumzutreiben, aber dafür war er doch relativ produktiv, muss man sagen.
Extrem, also er war immer aktiv und also war ja auch keiner, der nun irgendwie auf schweren, ganz, ganz harten Drogen war. Er hat viel getrunken, er hat wirklich diverse Medikamente genommen, die nicht richtig waren. Er sagt auch die eine oder andere Linie Koks, aber sonst nicht. Das andere hat ihn also nicht so gehindert, daran so aktiv zu sein und da auf dem Niveau sind die Tourneen auch nicht mehr ganz so anstrengend. Da musst du keine Hammond-Orgel schleppen, sondern du kannst bequem vom Luxushotel und dann in den Flieger und dann woanders hin und so. Also ich glaube, das ist auch schon auszuhalten.
Ja, das glaube ich auch.
Und er hat dann immer noch wieder ein oder zwei gute Sachen gemacht. Ein Song ist mir auch noch aufgefallen, Infatuation. Das sind auch so klassische, tolle Rocksongs, die er dann gemacht hat. Und in den 80er Jahren, wo also auch der Erfolg ein bisschen runterging und man auch nicht mehr die Alben so interessant fand, waren aber auch Songs drauf wie Every Beat of My Heart, das ist ja auch ein Gassenhauer und ein Schlager beinahe, oder Forever Young, auch ein Klassiker, das war im Jahr 88. Da gab es übrigens natürlich eine Diskussion mit einem anderen Autoren, der einen gleichartigen Song geschrieben hatte, Forever Young, nämlich Bob Dylan.
Bob Dylan, ja, es gibt einen berühmten
Stewart nahm diesen Song auf, er hat den Text geschrieben und er nahm seinen Song auf und dann fiel den Leuten auf, Mensch, sag mal, da gibt's doch was. Ne?
Den gibt's ja schon.
Und dann traf man sich, wirklich, man traf sich mit Bob Dylan, diskutierte die Sache, weil die Texte sehr, sehr ähnlich sind. Musikalisch nicht, aber die Texte sehr ähnlich sind. Und dann hat man sich geeinigt, Dylan und Stewart teilen sich die Tantiemen. Und deswegen steht jetzt heute auch Stewart Dylan auf dem Song, den Dylan eigentlich nicht geschrieben hat. Aber man hat einfach den Kompromiss gefunden.
Es gibt ein tolles Unplugged-Album von, gibt ja eine ganze Reihe toller Sachen, aber das ist wirklich, wirklich schön, von Rod Stewart. Unplugged and Seated heißt das Album. Das ist aus dem Jahr 1993, wo er in der Tat ja auch ganz weit nochmal zurückgeht in seiner Karriere. Und zum Beispiel gibt es auch eine tolle Version von Maggie May oder Handbags and Glad Rags. Und Ronnie Wood tritt auch noch auf. Also er hat offenbar da sich eine sehr gute Truppe zusammengesammelt und man merkt da nach diesen ganzen, sagen wir mal, Dancefloor-Schlagern, wie gut er singen kann einfach. Ne?
Ja, es war immer noch da. Also gerade dieses Unplugged-Album, es war wunderbar, wirklich ganz, ganz großartig. Er war wirklich in guter Form und er hatte, wie gesagt, immer diese Gabe auch, wenn er nicht selbst die Songs geschrieben hat, wirklich große Songs zu picken. Zum Beispiel von Robbie Robertson von The Band hat er Broken Arrow aufgenommen. Ein großer Song.
Ach,
oder
echt? Das hab ich.
Von Van Morrison, Have I Told You Lately That I Love You.
Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness. Take away all my sadness.
Die Version ist eigentlich die viel schönere, besser als das Original von Van Morrison. Und diese Version hat ja auch Rod Stewart zum Hit gemacht, aufgenommen 91 auf Vagabond Heart. Und da weiß ich noch, da war er bei mir im Studio und war in der Sendung Club zu Gast, eine Stunde lang. Und da haben wir darüber auch gequatscht, aber auch viel über Fußball und ähnliche Dinge. Und wie gesagt, tolle Musik zwischendurch, dazwischen aber auch wirklich langweilige Alben. Also wenn man die ganzen Alben dann durchgehört hat, das war dann nicht so ein Vergnügen. Und trotzdem große Tourneeerfolge. Er spielte in den 90er Jahren zweimal zum Beispiel im Volksparkstadion in Hamburg. Also im Stadion in einem Jahr zweimal. Und später dann noch Konzerte in der großen Arena mit 15.000 Plätzen, selbst 2019 noch, jetzt vor zwei Jahren gerade noch. Und also der Name zieht immer noch. Das Programm ist dann eher ein langweiligeres gewesen, weil es war dann nur Hits.
Man gesagt, so, das ist ja eher eine Oldie-Parade.
Ja, hieß auch wirklich so, es hieß auch, glaube ich, The Hits war das Motto dieser Tournee. Und das, naja, das kann dann schon langweilig werden.
Aber ich meine, das erwartet man natürlich dann auch.
Ja,
ne?
Aber das war schon zu viel der Erwartung. Okay. Man will auch ein bisschen überrascht werden. Mhm. Aber das war eben, das hat er ja auch in Las Vegas aufgeführt, übrigens ja. Las Vegas macht ja immer solche Sachen, wo dann Monate ein Künstler zu Gast ist. Und Rod Stewart war da auch, spielte seine Season und das Motto war The Hits.
Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Das eine ist natürlich, wir haben da schon in unserer Folge über Udo Lindenberg drüber gesprochen. Es gibt natürlich kein richtiges Vorbild in diesem Genre, wie man altert als Rockstar. Natürlich gibt es alte Jazzmusiker oder Bluesmusiker oder so, das ist ja klar. Aber da gibt es natürlich auch eine Generation, die dann eben so älter wird und die Fans werden mit älter. Man muss da erstmal so seine Rolle auch finden. Oder ist das bei Rod Stewart nicht so? Ich meine, es ist das Sexsymbol, das jetzt irgendwie Mitte 70 ist, irgendwie, das ist natürlich schwierig, oder?
Aber ja, er kultiviert es immer noch so ein bisschen. Er sieht ja immer noch sehr, sehr gut aus, obwohl er schon ein neues Knie hat. Er hat sich ein neues Knie einsetzen lassen. Ich weiß nicht, wie er jetzt auf der Bühne rumläuft und noch Fußball ins Publikum schießt, ob das noch geht. Aber es ist schon wahr. Es gibt also eine Ausnahme wie die Stones, die immer noch genauso rumlaufen. Und wenn man Jagger sieht, kürzlich in Videos, gerade aktuell, ist nicht zu fassen, wie der mit fast 78 oder 78 da über die Bühne sprintet. Das ist nicht zu glauben. Aber so ist es eben auch. Man spielt ein Repertoire, das man sich erarbeitet hat. Und Rod Stewart kann ja auch stolz sein auf die Sachen, die er gemacht hat in den frühen 70er Jahren. Das sind wunderbare Alben. Und das, man kann ja nicht erwarten, dass der immer wieder neue, gleichartige Sachen macht. Das ist ja, sind ja auch zeitbezogene Sachen. Stewart hatte das Glück, in eine Zeit zu kommen, wo Alben wichtig wurden. Und seine ersten Alben, seine großen Alben, das sind Albenwerke. Da wurden auch Single-Hits draus, wie Maggie May und andere. Aber ohne den Zusammenhang des Albums wäre das nicht so spannend gewesen. Und diese Phase ist eventuell vorbei heutzutage.
Rod Stewart hat in der Tat natürlich auch bei allen Sachen, die vielleicht vorhersehbar waren, hat er auch neue Sachen probiert. Er hat zum Beispiel eine ganze Reihe dieses sogenannten Great American Songbooks aufgenommen, nämlich 5 Alben mit Klassikern, also mit 30er, 40er Jahre Klassikern, As Time Goes By beispielsweise und anderen.
Exquisit arrangiert von wirklich den Cracks der Szene, wunderbare Arrangements, Geigen, String-Arrangements und wirklich sehr, sehr gut gesungen. Also, und die Songs sind einfach gut.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental thing.
Es fiel ihm anscheinend nicht mehr viel ein, also er war nicht mehr kreativ, ja, und keine neuen Songs. Das hat er einmal dann so begründet, er hat gesagt, ja, worüber soll ich denn eigentlich schreiben, dass der Gärtner zu viel Geld wollte? Und insofern, ab Mitte, Ende der 90er nahm er nur noch Coverversionen auf. Er machte ein Album mit Songs aus der britischen Britpop-Szene, also auch von Oasis oder von den Waterboys und so weiter, auch ein sehr, sehr schönes Album. Die Great American Songbook-Alben sind einfach in der Qualität hochstehend und er hat 5 von denen gemacht, sehr erfolgreich, hat übrigens für 1 von denen, das dritte Album, den einzigen Grammy erhalten, den er in seiner ganzen Karriere bekommen hat und machte nach diesen American Songbook-Alben dann ein Album mit Soul-Klassikern, Soulbook, dann ein Album mit Pop-Klassikern. Und da dachte man schon, nun ist aber wirklich nichts Neues mehr zu erwarten. Denn es wurde ja nur noch recycelt. Aber dann kam 2013 ein Album raus, Time. Und da waren fast alle Songs von ihm geschrieben. Und richtig gute Songs. Einer zum Beispiel, Brighton Beach, handelt auch eben von dieser ersten Liebe, der ersten Erfahrung, wo die Freundin dann schwanger wurde und das Kind dann zur Adoption gegeben wurde. Diese Erinnerungen kamen dann wieder auf und das waren ehrliche, persönliche Songs. Also da war man echt wieder überrascht.
I remember when you were only 17. You were the finest girl that my eyes had ever seen. I guess you found it hard to simply just ignore this scruffy, beat-up, working-class teenage troubadour.
Ausgesprochen schön.
Ja, schön. Man merkt, die Stimme ist ein bisschen tiefer. ein bisschen belegter, aber sonst wunderbar gesungen. Ja, und
ich glaube in der Tat, in diesem Fall, jetzt haben wir auch über sein Leben gesprochen, merkt man so autobiografische Züge drin zumindest irgendwie. Das trägt auch dazu bei, dass man gerne hinhört, finde ich.
Und wie gesagt, da war er ja gerade noch nicht ganz 70, aber dann das nächste Album Blood Red Roses 2018, auch sehr, sehr viele eigene Songs, glaube ich fast alle eigene Songs. Und mittlerweile ist er ja 76, genau, 45 geboren, ja 76 und aktiv dann erscheint sein neues Album, das 32. It's not the color of your hair or the beauty in your eyes that I'll be missing.
Wenn man dann dieses Buch dazu gelesen hat, ich sagte schon, es ist wie so ein Ziegelstein so dick, diese Autobiografie, dann hat man in der Tat auch das Gefühl, es ist jetzt schon so, dass er sehr froh ist, so viel Glück gehabt zu haben und er freut sich auch, dass er ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern hat. Er kümmert sich auch sehr um seine Familie, aber ich glaube, er ist ein Mann, der auch sehr um seinen Glück bemüht ist. Er gibt sich Mühe, möchte ich sagen, oder?
Ja, aber er weiß auch, dass er sehr viel Glück gehabt hat. Also er ist sich da schon bewusst, dass er alles wegen dieser Stimme hat, er einen solchen Erfolg, hat er jetzt so viel Geld, hat drei Frauen, acht Kinder gehabt und so weiter. Er ist einer der bestverdiensten Künstler und Popmusiker überhaupt, in den Top Ten sicherlich über die vielen, vielen Jahre, aber hat auch viel davon ausgegeben.
Wir haben heute gesprochen über Rod Stewart, den großartigen Sänger. Das bleibt unterm Strich auf jeden Fall ein toller Sänger, ein sympathischer Mann, ein großer Star. Vielleicht eine Figur, die heute nicht mehr so einen Erfolg haben könnte, aber ist im Grunde auch egal, ein Typ, würde ich sagen.
Ja, aber die Stimme ist schon wirklich einmalig und einzigartig und die würde auch heute auffallen. Da bin ich ganz, ganz sicher, da gibt es keinen vergleichbaren Fall heute in der Popmusik.
Viele Neuigkeiten, die wir heute erfahren haben über Rod Stewart und ganz viel Musik natürlich auch. Vielen Dank für die heutige Ausgabe, Peter.
Danke, Uke.
Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Das ist hier ein Podcast vom NDR. Mein Name ist Uke Bandixen. Once I was a young man and all I thought I had to do was smile. You are still a young girl, and you bought everything in style. But once you think you're in, you're out. But that don't mean a single thing without the handbags and the glad rags that your poor old granddad had to sweat to buy. For your sake, I bought a bottle full of rye. Four and 20 blackbirds in a cake, and baked them all in a pie. They told me you missed school today. Suggest you just throw them all away. The handbags and the glad rags that your poor old granddad had to sweat to buy. Suggest you just throw them all away. The handbags and the glad rags that your poor old granddad had to sweat to buy. Thank you.
handbags and glad rags.